erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Anna Planken.
Hallo, ich freue mich, dass Sie es einrichten konnten und nicht durch irgendwelche dringenden Angelegenheiten aufgehalten wurden. Denn Pressing Issues, also dringende Angelegenheiten, stehen plötzlich ganz kurzfristig zwischen Washington und Berlin. Und alle fragen sich, was ist denn da so wichtig? Warum sagen die USA holterdiepolter ein Treffen mit Angela Merkel im Kanzleramt ab? Ein Treffen mit rotem Teppich und vielen Pressing Issues, die besprochen werden müssten. Aber Deutschland scheint gerade nicht so ein dringender Gesprächspartner zu sein. Deshalb hat US-Außenminister Pompeo das Treffen heute abgesagt. In 38 Ländern war er schon seit Amtsantritt. Deutschland gehört nicht dazu. Und die Begründung wabert irgendwo zwischen Terminproblemen und internationalen Sicherheitsangelegenheiten.
Im Kanzleramt hatte man sich auf einen langen Abend mit dem amerikanischen Außenminister eingestellt. Doch als Mike Pompeo heute Vormittag in Helsinki ins Flugzeug stieg, da wusste man auch in Berlin schon, dass ihn sein Flug nicht in die deutsche Hauptstadt führen würde. Als das Auswärtige Amt dann eine Pressekonferenz absagte, sprach sich schnell rum, dass etwas Ungewöhnliches passiert war. Die US-Botschaft sprach wortkarg von einer dringenden Angelegenheit. Schnell war aber auch von einem Affront die Rede.
Herr Pompeo hält sich in Europa auf, besucht mehrere Hauptstädte in Europa. Er hält es allerdings nicht für besonders vordringlich, auch in Deutschland Gespräche zu suchen.
Und obwohl auch die AfD noch keinerlei Hintergründe kannte, glaubte sie sogar schon einen Schuldigen gefunden zu haben.
Wenn Sie sich vorstellen, dass der jetzige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dem neu gewählten US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump nicht mal gratuliert hat zur Inauguration, dass er ihn schon im Wahlkampf als Hassprediger bezeichnet hat, dann haben Sie die Antwort darauf.
Ein Blick auf die Flugroute des US-Außenministers lässt allerdings auch eine ganz andere Antwort zu. Bis Pompeos Maschine von der Ortung genommen wurde, hatte sein Flugzeug Kurs auf den Nahen Osten genommen. Dort verschärfen sich seit einigen Tagen die Spannungen zwischen den USA und dem Iran. Das Pentagon hat den Flugzeugträger Lincoln ins Mittelmeer verlegt. Wir sehen seit geraumer Zeit Aktivitäten, die uns zeigen, dass es eine Eskalation geben könnte. Und deshalb unternehmen wir alle notwendigen Schritte, sowohl was die Sicherheitsperspektive angeht, aber auch, um dem Präsidenten viele Optionen zu geben, sollte dort tatsächlich etwas passieren. Und so reagiert auch die Bundesregierung demonstrativ gelassen auf die Absage.
Das sind durchaus nachvollziehbare Gründe. Ich würde das nicht als Affront bezeichnen. Und man bemüht sich gerade schon beiderseitig nach einem neuen Termin.
Denn zu besprechen gibt es weiter viel, von den Verteidigungsausgaben über die russischen Gaslieferungen bis zum Handelsstreit um Zölle.
Stefan Niemann aus Washington. Keiner will hier den beleidigten Deutschen spielen, aber wissen Sie mittlerweile genaueres? Was ist so dringend, dass Pompeo die Bundesregierung links liegen lässt?
Ja, eine Mission in eine Krisenregion, die für die Amerikaner sehr wichtig ist. Mike Pompeo ist nach Bagdad geflogen und hat dort inzwischen auch schon den irakischen Ministerpräsidenten Abdel Mahdi getroffen. Heißt es, mehrere Medien melden das inzwischen unter Berufung auf irakische Regierungskreise. Mike Pompeo wird auch den Präsidenten treffen und den Außenminister. Es scheint also eine wichtige Reise zu sein und die steht offenbar im Zusammenhang mit der Eskalation der Spannungen mit dem Iran. Es gab ja hier in Washington Informationen darüber, dass es Geheimdiensterkenntnisse gäbe, die belegen, dass es eine Bedrohung gibt durch den Iran selbst oder vom Iran unterstützte Milizen gegen US-Truppen oder US-Institutionen im Irak oder in Syrien. Deshalb wohl ist Mike Pompeo nach Bagdad aufgebrochen, um dort Flagge und Stärke zu zeigen.
Und was braut sich da zusammen, wenn er direkt vor Ort sein will?
Ja, also es geht neben den Bedrohungen, die wir nicht überprüfen können, weil sie eben auf Geheimdienstinformationen berufen, die wir ja nicht verifizieren können. Sie drehen sich auch um den Iran-Nuklear-Deal, also um das Atomabkommen, das die USA morgen vor einem Jahr ja verlassen haben. Sie haben ja die Sanktionen gegen Teheran scharf angezogen. Das hat Ärger mit den Verbündeten in der Türkei verursacht. Aber morgen wird mit einer Rede des iranischen Präsidenten Rouhani gerechnet, wo der mutmaßlich entweder Gegenmaßnahmen ankündigt oder seinerseits verkündet, dass der Iran sich nun nicht mehr gebunden fühlt an dieses Atomabkommen. Also eine komplizierte Lage, wo die amerikanischen Interessen unmittelbar betroffen sind. Und deswegen, so wird hier vermutet, hat Mike Pompeo es vorgezogen, nach Bagdad zu fliegen und den Berlin-Besuch, den lange angekündigten, nochmal aufzuschieben.
Aber den angekündigten London-Besuch morgen, den tritt er an. Was ist denn an diesem Treffen so wichtig?
Ja, das fragt man sich natürlich in Berlin. Hier in Washington ist eigentlich immer klar, London, Großbritannien, das ist ein spezieller Verbündeter der USA. Da gibt es besondere Beziehungen. Es mag auch eine Rolle spielen, dass Mike Pompeo in London auch ein bisschen Wegbereiter ist für Donald Trump. Denn der wird ja nun doch nach London reisen. So hören wir Anfang Juni, soll es ja soweit sein, 2-3 Tage heißt es, trotz angekündigter Demonstrationen. Also insofern mag sein, dass der Chef da noch ein Wort mitgeht. Geredet hat und gesagt hat, London, da müssen Sie hin.
Dankeschön, Stefan Niemann, für Ihre Einschätzung aus Washington. Und warum war der US-Außenminister vorher in Finnland? Er hat sich mit Amtskollegen getroffen, um über den vielleicht empfindlichsten Fleck unserer Erde zu sprechen, die Arktis. Sie reagiert auf alles, was wir tun. Wir erwärmen die Atmosphäre, in der Arktis schmilzt das Eis und die, die dort leben, müssen irgendwie damit klarkommen. Wie gehen wir mit der Natur dort, mit diesem einmaligen Lebensraum um, ist eine Frage, zu der der sogenannte Arktische Rat mit Pompeo und vielen anderen in Finnland getagt hat. Und nicht nur die Umwelt, sondern auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten, die sich durch eine auftauende Arktis bieten, wurden diskutiert. Viele Länder haben ganz unterschiedliche Vorstellungen von dem, was die Arktis für den Menschen bedeutet.
Nirgendwo sonst auf der Erde vollzieht sich der Klimawandel so schnell wie in der Arktis. Mit den steigenden Temperaturen wächst auch das globale Interesse an der Region. Neue Schifffahrtswege werden frei. Hier liegen riesige Gas- und Ölreserven. Sowohl die USA als auch Russland verstärken ihre militärische Präsenz. Und auch China investiert Milliarden in der Arktis. Die wachsende Bedeutung der Region zeigt sich auch heute im finnischen Rovaniemi. Erst zum 2. Mal tagt der Arktische Rat auf Ebene der Außenminister. Die Mitgliedstaaten, die USA, Kanada, Island, Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland und Russland. Hinzu kommen die Vertreter der indigenen Völker. Der finnische Vorsitz geht mit einem diplomatischen Eklat zu Ende. Die Mitglieder konnten sich nur auf ein Statement und nicht auf eine gemeinsame Erklärung verständigen. Die USA wollten offenbar nicht, dass der Klimawandel im Abschlussdokument erwähnt wird. Die Arktis ist seit jeher ein empfindliches Ökosystem. Es zu schützen ist unsere gemeinsame Verantwortung. Aber dazu braucht es Vertrauen und Verantwortung. Die USA werfen Russland und China vor, in der Polarregion eigene Machtansprüche zu verfolgen. Russland kontert diplomatisch. Die derzeitigen Veränderungen in der Region eröffnen für uns alle neue Möglichkeiten. Diese müssen wir im Sinne einer stabilen Zukunft zum Wohle der Menschen regeln. Island übernimmt den Vorsitz in unruhigen Zeiten, will die Arktis trotz wachsender Spannungen aber als Region der friedlichen Kooperation erhalten.
Erhalten ist das Stichwort für unseren nächsten Gedanken. Bei der ganzen Diskussion um Klima und Arten ist die Frage, was können wir tun, um unsere Natur zu erhalten? Fangen wir beim Urlaub an. Eine Kreuzfahrt zum Beispiel ist immer noch der Renner. Passagierrekord im vergangenen Jahr, obwohl bekannt ist, dass die allermeisten Kreuzfahrtschiffe CO2 und Dreckschleudern sind. Flugzeuge auf der anderen Seite verbrauchen nicht nur extrem viel Treibstoff pro Passagier, sie stoßen ihre Abgase auch noch in den hohen Luftschichten aus, was für Experten besonders gefährlich ist. Da steht das eigene Auto noch relativ harmlos da. Ideal wäre natürlich was anderes, das wäre eine Reise mit eigenem Antrieb, auf dem Rad zum Beispiel. Und dann gibt's noch was für das Umweltgewissen. Man kann sich rauskaufen, Geld bezahlen und die klimaschädliche Reise wird angeblich ausgeglichen. Aber hilft das dem Klima wirklich?
Kreuzfahrten werden immer beliebter. Die Schiffe blasen allerdings jede Menge klimaschädliches CO2 in die Luft. Dennoch seien die Reisen klimabewusst möglich, werben die Veranstalter. Auch Flugzeugabgase befeuern den Klimawandel. Doch man könne das CO2 ausgleichen, sagen die Fluglinien. Und zwar, indem zumeist die Reisenden privaten Firmen Geld zahlen. Die wiederum investieren weltweit in Projekte, bei denen CO2 eingespart wird. In Projekte wie dieses etwa fließt das Geld. Eine Biogasanlage in Kenia. Mit dem erzeugten Gas wird hier gekocht. So werden die bisher üblichen Holzfeuer vermieden, die viel CO2 verursachen. Aber funktionieren diese Projekte der Anbieter tatsächlich? Wird unser CO2 dort wirklich eingespart? Es gibt seriöse und weniger seriöse Projekte. Jutta Kill ist Biologin. Sie hat viele ähnliche Projekte weltweit besucht. Ihr Fazit? Eindeutig.
Diese Besuche, die ich auch über die letzten 15 Jahre gemacht habe, es sind größenordnungsmäßig 15 bis 20 Projekte, die ich in dieser Zeit besucht habe. Ich habe kein einziges Projekt gefunden, was wirklich so umgesetzt wurde, so funktioniert hat, wie es in den Projektbeschreibungen beschrieben wurde.
Das heißt, da wurde auch nicht das an CO2 gespart, was versprochen wurde, oder?
Mitnichten.
Wir wollen wissen, was heißt das für den Reisenden? Wenn er einen Flug bucht, kann er sich freiwillig entscheiden, das durch ihn verursachte CO2 auszugleichen. Für einen Flug Berlin-Sydney und zurück müsste er hier 247 Euro zahlen. Nur 43 dagegen bei einer anderen Airline.
Das sind wirklich, man kann fast sagen, doch sehr willkürlich genannte Zahlen mit willkürlichen Preisen. Darauf kann man sich jedenfalls seriös nicht verlassen.
Der Mobilitätsforscher stellt Kompensationsprogramme ganz grundsätzlich in Frage. Er hält sie für ein Geschäft mit dem schlechten Gewissen, eine Beruhigungspille.
Was damit getrieben wird, ist im Kern, da beißt die Maus keinen Faden ab, ist Ablasshandel. Das heißt, wir müssen unser Verhalten ändern. Da hilft auch diese Kompensationsprogramme überhaupt nicht.
Das bedeutet, dass jeder überlegen muss, ob er überhaupt noch mit Flugzeug oder Schiff verreisen will.
Und auf welche politische Reise begibt sich die Türkei? Nachdem gestern Abend die Wahlbehörde Neuwahlen für Istanbul angekündigt hat, wirkt es fast passend zynisch, dass in der Stadt überall sowieso noch die Dankesplakate hängen. 5,5 Wochen nach der Bürgermeisterwahl, die Präsident Erdogans Partei und Ex-Präsident Yildirim verloren hatten, können sämtliche Plakate wie hier eigentlich noch hängen bleiben, denn der Wahlkampf für die umstrittene Neuwahl hat direkt begonnen.
Trost für eine enttäuschte Anhängerin der Oppositionspartei CHP. Seit gestern liegen bei vielen Wählern von Ekrem İmamoğlu die Nerven blank. Der Oppositionspolitiker und bisherige Oberbürgermeister der Millionenmetropole Istanbul bemüht sich, Ruhe und Zuversicht zu vermitteln. Ich kenne die Erwartungen der Istanbuler, die Erwartungen der Menschen. Auf Fehler der Entscheidungsträger werden wir mit Demokratie antworten. Mit Entscheidungsträgern meint der CHP-Mann İmamoğlu die Richter im Hohen Wahlrat, die den Forderungen des türkischen Staatspräsidenten, die Wahl zu annullieren, nachgegeben haben. CHP-Parteichef Kılıçdaroğlu wird vor der Fraktion deutlicher. Er bezeichnet Mitglieder des Hohen Wahlrats als Kriminelle. Ich spreche die Bandenmitglieder im Hohen Wahlrat an. Wenn ihr so unbedingt Neuwahlen wollt, nur zu, wir werden siegen. Staatspräsident Erdogan bleibt vor der AKP-Fraktion bei seiner Behauptung, tausende Wahlhelfer seien keine Beamten gewesen, wie es das Gesetz eigentlich vorschreibe. Wir sind der festen Meinung, die Oberbürgermeisterwahl in Istanbul war ein organisierter Betrug. Es herrschte Gesetzlosigkeit und es gab Unregelmäßigkeiten. Vertreter der EU und des Europarats kritisieren die Entscheidung des Hohen Wahlrats scharf. Die EU-Außenbeauftragte Mogherini fordert, die Gründe für die Annullierung der Wahl müssten unverzüglich öffentlich untersucht werden.
Die Unterschrift mit drei Kreuzen ist ein alter Witz, über den Menschen nicht lachen, die wirklich nicht schreiben können. Und im echten Leben ist das natürlich auch nicht so auffällig wie mit den drei Kreuzen. Analphabeten haben oft ihre eigenen Taktiken, damit keiner merkt, dass sie nicht lesen und schreiben können. 6 Millionen Menschen in Deutschland geht das so. Buchstaben sind ihr Problem, mal mehr, mal weniger ausgeprägt. Aber es gibt Hilfe und es gibt auch Hoffnung, denn die Zahl der Betroffenen ist in den letzten Jahren zurückgegangen.
Ute Hohlschuhmacher wirbt in Berlin für Kurse gegen Lese- und Schreibschwäche. Vor 6 Jahren hat sie selbst erstmals einen besucht, denn sie konnte kaum schreiben nach ihrer Schulzeit, bekam anschließend Probleme beim Arbeiten, etwa in Restaurants.
Na, wenn der Koch schon gesagt hatte, Ute, schreib mal die Speisekarte, dann habe ich schon Panik, Angst gekriegt, bin angespannt gewesen und dann musste ich auch mit der Wahrheit rauskommen.
0,6% der Erwachsenen hierzulande haben Probleme mit Buchstaben, können etwa B und D kaum unterscheiden. 3,4% haben Probleme mit Wörtern, schreiben beispielsweise Chef mit SCH. 8,1% haben Probleme mit Sätzen, können schon etwas kompliziertere beim Lesen nicht erfassen. Das zeigt eine aktuelle Studie der Universität Hamburg. Bildungsexperten fordern mehr zielgerichtete Kurse für eine bessere Lese- und Schreibfähigkeit.
Wir haben zum Beispiel eine deutlich erhöhte Arbeitslosenquote bei den gering Literalisierten und da sind arbeitsamtgeförderte Angebote schon sinnvoll und wichtig. Wir haben eine erhöhte Migrantenquote innerhalb derer, die gering literalisiert sind in der deutschen Sprache und Schrift. Das heißt, da sind Angebote wichtig, dass man vom Deutsch sprechen dann eben auch zum sicheren Deutsch schreiben kommt.
Die Forscher sehen Erfolge im Vergleich zur ersten Studie vor 8 Jahren. Seitdem tun Bund und Länder mehr für Menschen wie Ute Hohlschuhmacher. 1,3 Millionen Erwachsene, so die Forscher, können inzwischen besser lesen und schreiben.
Am Freitag beginnt in der Slowakei die Eishockey-Weltmeisterschaft. Und das deutsche Team hat sich überhaupt nicht zimperlich warm gespielt, und zwar gegen das Team der USA. Das gehört immerhin zu den Favoriten auf den WM-Titel. Heute also das letzte Freundschaftsspiel, bevor es dann ernst wird. Und in der Halle in Mannheim ist das WM-Gefühl schon so richtig angekommen.
13.000 Zuschauer in Mannheim bekamen bei der WM-Generalprobe einiges geboten. Deutschland in Schwarz spielte zu Beginn groß auf, ohne großen Respekt vor dem mit Superstars gespickten Team aus den USA. Zweimal gingen die Deutschen im ersten Drittel in Führung. Nach gut 10 Minuten traf Markus Eisenschmied vom Meisteradler Mannheim zum 1:0. Die USA, bei der WM vor einem Jahr Dritter, schlugen kurze Zeit später zurück. Das 1:1 in der 14. Minute. Insgesamt Deutschland im ersten Spielabschnitt aber das bessere Team mit vielen tollen Offensivaktionen und mit dieser Traumkombination zur erneuten Führung durch Dominik Kaun, dem Mann, der in der nordamerikanischen Profiliga NHL für die Chicago Blackhawks spielt. Das Team von Bundestrainer Toni Söderholm im zweiten Drittel dann mit Problemen. Die US-Amerikaner glichen aus zum 2:2 und hätten längst führen können. Aber Torwart Niklas Treutle von den Nürnberg Ice Tigers hielt Deutschland mit Superparaden im Spiel. Im Schlussdrittel dann die Entscheidung. Deutschlands Defensive weiter wackelig und mit Pech. Beim 2:3 prallte der Puck von Verteidiger Corbinian Holzer ins eigene Tor. Die US-Amerikaner legten anschließend noch 2 Treffer nach. Deutschland verlor trotz gutem Beginn am Ende mit 2:5. Der letzte Treffer ins leere Tor. Deutschland hatte den Torwart rausgenommen. Am Samstag beginnt die WM für die Deutschen in der Slowakei. In Košice heißt der Gegner Großbritannien.
Nicht nur bei der Eishockey-WM kommt was auf uns zu, auch wettertechnisch. Das täuscht noch ein bisschen an, aber von Westen her schiebt sich ein dicker grauer Teppich übers ganze Land. Also wenn Sie zufällig mal einen Tag im Bett einplanen möchten, morgen wäre die Möglichkeit.
Nach Mitternacht werden im Westen und Südwesten die Wolken dichter, später regnet es gebietsweise. Am Tag ist es Richtung Osten und Nordosten zunächst noch freundlich, die Regenwolken breiten sich weiter aus. Am Nachmittag regnet es in der Westhälfte mitunter kräftig, gegen Abend ganz im Westen einzelne Gewitter. Am Tag 10 Grad im Sauerland bis zu 19 Grad in Niederbayern. In der Nacht zu Donnerstag 10 Grad in Brandenburg, 4 Grad an der oberen Donau.
Das war das Nachtmagazin für heute. Aber wir gucken natürlich weiter auf die Nachrichtenlage. Ralf Baudach hat die nächste Tagesschau gegen 2:25 Uhr für Sie. Gute Nacht.